Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS 1 mit der Sendung Wortort. Am Mikrofon Yvonne Dünzer. Die ganze Welt schaut in diesen Tagen auf Ägypten. Zu Hunderttausenden gehen die Leute auf die Strasse und protestieren gegen die Regierung von Hosni Mubarak. Sie haben das korrupte Regime satt und wollen mehr Freiheit. Die Themen kommen immer wieder auch in der Literatur aus Ägypten vor. Meine Kolleginnen Esther Schneider und Anita Richner von der Literaturredaktion haben sich in den letzten Tagen gerade durch ein paar Bücher von ägyptischen Autorinnen und Autoren gelesen und stellen jetzt im Wortort zwei vor, wo der Alltag der Bevölkerung im Mittelpunkt steht. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe den Roman mitgebracht, der Jakubianbau vom ägyptischen Autor Ala al-Aswani. Es ist eine Geschichte, die in Kairo spielt, in einem Mietshaus, und man sieht wie durch die Lupe in den Alltag von verschiedenen Leuten aus ganz verschiedenen Schichten hinein. Der Autor, der gibt mit dem Buch eine Art Abbild von der heutigen ägyptischen Gesellschaft. Der Jakubianbau, das ist ein Bestseller in der arabischen Welt, eines von den erfolgreichsten Büchern, also von der modernen arabischen Literatur. Der Roman ist auch verfilmt worden und vor 3 Jahren auf Deutsch erschienen. Der Autor selber ist eigentlich Zahnarzt, aber ist eben einer von den erfolgreichsten arabischen Autoren von der Gegenwart. Und er sagt aber, er könne nicht leben von den Büchern. Und darum schreibt er immer am Morgen, bevor er arbeiten geht, 3 Stunden. Er schreibt übrigens auch als Journalist.
Merci Esther Schneider und Anita Richner.
Also mein Buch ist auch von einem berühmten Autor. Es ist allerdings einer, der schon gestorben ist vor 4,5 Jahren, der Naguib Mahfouz. Der Mahfouz hat 1988 den Literaturnobelpreis bekommen. Das Buch, das ich mitgebracht habe, heisst «Der letzte Tag des Präsidenten». Das spielt in der Ära von Präsident Sadat, also in den 1970er Jahren. Es ist Geschichte von einem Liebespaar, das durch eine Krise geht, kann man sagen. Und der Roman endet am 6. Oktober 1981, wo der Präsident Sadat bei einem Attentat ums Leben gekommen ist. Das Buch ist 1985 rausgekommen.
Wir haben hier also zwei Bücher von zwei gewichtigen Autoren, von einem Nobelpreisträger, der gestorben ist, und von einem aktuellen Autor. Wenn man diese Bücher liest, versteht man dann jetzt ein bisschen besser, was in Ägypten momentan passiert?
Verstehen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber man kommt einen Eindruck über, was die Ägypter plagt, also was den Alltag so schwierig macht. Der Autor vom Jakubianbau, der Al-Aswani, der beschreibt, der macht so eine Bestandesaufnahme von der heutigen Lebenssituation von der Leute in Ägypten. Es ist wirklich Fokus Kairo, Blick auf einzelne Schicksale. Er erzählt, wie die Leute umgehen mit der Korruption, mit den alltäglichen Schikanen, wo die Leute ausgesetzt sind. Und das alles verpackt er in einen spannenden und auch sehr unterhaltsamen Roman.
Ja, das hat es angesprochen, die Korruption, eben die Empörung über den Staat, die korrupte Regierung, man hat keinen Job, es gibt keine Demokratie, also die Unzufriedenheit, die gibt es natürlich seit vielen Jahrzehnten. Und ich habe gesagt, mein Buch spielt in der Zeit vom Präsident Sadat. Der Sadat hat eine andere Wirtschaftspolitik gehabt als sein Vorgänger der Nasser, der hat sich so stark an die Sowjetunion angelehnt und die Wirtschaft ist verstaatlicht gewesen, aber der Sadat hat dann Reformen gemacht und hat so eine Art eine Wende eingeleitet, wo hätte auch die Wirtschaft mehr privatisieren, hat das ankurbeln, hat sich auch überhaupt sehr stark am Westen orientiert. Und das ist natürlich auf Widerstand gestossen, weil von diesen Reformen hat natürlich die breite Masse nicht wirklich profitieren können, sondern eine ganz schmale Schicht von Leuten. Also zum Beispiel hat der Sadat auch beschlossen, dass Brot nicht mehr subventioniert werden soll. Das ist heute noch so in Ägypten, das Brot wird subventioniert. Und wo man das beschlossen hat, ist natürlich für die Leute das Brot, der Preis ist explodiert, das ist wahnsinnig teuer geworden, das haben sich die meisten Leute einfach nicht mehr leisten können. Und darum ist dann ein riesiger Unmut gekommen. 1977 hat es dann auch Aufstände gegeben, also ähnlich wie wir das jetzt sehen in Kairo, und wo die Leute auch zu Tausenden auf die Strasse sind, protestieren.
Also «Der letzte Tag des Präsidenten» und «Der Jakubianbau» sind also zwei Bücher, die zwei unterschiedliche Zeiten in Ägypten beschreiben. Und wir haben die beiden ausgesucht, um ein bisschen verständlich zu machen, wie sich die Situation im heutigen Ägypten entwickelt hat, wie das gewachsen ist.
Aber es sind ja aber Rumänen. Wie verweben jetzt der Alaswani und der Machfuss das alles auch in eine Geschichte? Wie ist das Setting?
Also bei mir, beim Roman von Magib Nachfuss, ist es eindeutig eine Familiengeschichte. Das ist die Familie Muchtashimi. Der Grossvater, sein Sohn mit seiner Frau und der Enkel, der Alwan, die leben alle zusammen in einer Wohnung. Der Alwan, der ist eigentlich schon lange mit dem Nachbarsmädchen, mit der Randa, verlobt. Das ist natürlich jetzt kein Mädchen mehr. Ich sage das so, wie sie sich kennen, seit sie Kind sind. Jetzt unterdessen sind sie beide 26 und sie wollen heiraten. Aber sie können sich das nicht leisten. Sie arbeiten beide in einer Firma, die Lebensmittel produziert. Sie machen dort Übersetzungen machen und arbeiten noch so in der Öffentlichkeitsarbeit. Also sie haben eigentlich beide studiert. Aber die wirtschaftliche Situation eben in dieser Sadat-Zeit gibt ihnen keine Perspektive. Und im Ausschnitt, den wir jetzt gerade hören, geht es darum, wie der Alwan wirklich über die unbefriedigende Situation nachdenkt.
Aus dem Liebenden von einst ist ein erschöpfter, sich ohnmächtig fühlender, mit Sorgen belasteter Mann geworden. Wir plaudern und tuscheln nicht mehr. Wir diskutieren nur noch die aktuelle Lage. Und zwar so intensiv, dass man uns auch in der Finanzabteilung einstellen könnte. Wohnung, Möbel, Haushaltskosten. Weder weiß Randa eine Lösung noch ich. Das Einzige, was wir besitzen, sind Liebe und Beharrlichkeit. Verlobt haben wir uns zur Nasser-Zeit, aber mit der Wirklichkeit konfrontiert wurden wir in der Zeit der Wende. Wir sind mitten in einen Strudel geraten, der uns immer tiefer in eine verrückte Welt zieht. Es gibt nicht einmal die Möglichkeit, in einem anderen Land zu arbeiten. Für Philosophen und Historiker gibt es keinen Bedarf. Man braucht uns nicht. Aber das trifft uns nicht allein. Solche wie uns gibt es massenweise. Wieso sind wir in dieses Loch gefallen? Natürlich schlage ich mich mit Selbstvorwürfen herum. Schließlich trage ich die Verantwortung. Randa ist hübsch und gefragt. Und wie ein riesiger Damm versperre ich ihr den Weg zum Glück. Ihre Eltern scheinen genauso zu denken. Ihre mürrischen Blicke sprechen Bände. Ich kann mir vorstellen, was sie hinter meinem Rücken reden. Der Traum, dass es Reformen geben wird, lässt mich nicht los. Das muss einfach kommen, entweder von oben oder von unten, entweder auf Beschluss oder durch einen Aufstand. Ich glaube an das Wunder von Wissenschaft und Technik. Aber was kann man schon gegen Korruption und Spekulantentum ausrichten?
Das ist also ein erster Ausschnitt aus dem Roman «Der letzte Tag des Präsidenten» von Naguib Mahfouz. Also, mich tut es mir gespürt, wirklich, der Alwan, der 26-Jährige, der hat es total satt, oder? Er kommt einfach nie hin, er will gerne heiraten, aber er kann sich das nicht leisten. Das führt dann wirklich, hat eigentlich eine dramatische Konsequenz. Er löst dann die Verlobung auf mit dieser Randa, weil er sagt, ja, es hat ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn wir verlobt sind, wenn wir nachher nicht heiraten können, es hat eh keine Perspektive.
Solche Geschichten kommen auch in meinem Buch vor, der Jakobianbau. Im Zentrum steht dort aber nicht eine Familie, sondern ein Mehrfamilienhaus in Kairo in der Süleyman-Pascha-Strasse. Und der Bau, Jakobianbau, der gibt auch im Buch den Titel. Erzählt wird Geschichte von den verschiedenen Bewohnern in diesem Mehrfamilienhaus. Es sind Leute aus ganz unterschiedlichen Schichten. Da hat es einen Türsteher, einen Armen, der zu unterst unten irgendwo wohnt, dann ehemaligen wohlhabenden Aristokrat. Es hat einen reichen Bauunternehmer, arme Handwerker, korrupte Politiker. Es ist also ein Querschnitt durch alle Schichten von der ägyptischen Gesellschaft. Und interessant ist, dass zoberst auf dem Dach in Holzverschlägen die Ärmsten leben. Und die haben eine Art wie eine unabhängige Gesellschaft auf dem Dach oben gegründet. Also sie haben sich dort sozusagen eingenistet. Und was ich ganz toll finde, ist, wie der Autor in den Roman einsteigt. Also er fängt fast filmisch an. Also man hat so den Blick in die Süleyman-Strasse rein. Es ist wie ein Schwenk von einer Kamera. Und dann taucht die erste Hauptfigur auf, der älteste Bewohner in dem Haus, ein Bon Vivant. Und der wird schön beschrieben, eben wie er da in dieser Strasse entlangläuft mit seinem faltigen Altmännergesicht.
Jetzt haben wir da ganz verschiedene Figuren gehabt, die sie aufgezählt haben, Esther Schneider. Manchmal brauchen Geschichten auch Helden. Gibt es da auch solche, tragische oder glückliche?
Also es sind eher tragische Figuren, also es sind ein tragisches Schicksal. Man lernt in diesem Haus 12 Bewohner kennen, aus eben ganz verschiedenen Schichten. Vielleicht einfach 3 ganz kurz umrissen. Eins ist der Saki Bey, den habe ich am Anfang erwähnt, eben der alte Bon Vivant, ein Schürzenjäger, ein verarmter Aristokrat, Sohn von ehemals einflussreichen Politikern. Und der Politiker ist damals beim Militärputsch 1952, wo der König Faruk gestürzt wurde, ist in Ungnade gefallen. Und der Saki Bey, der lebt irgendwo in seinem Kopf immer noch in dieser vergangenen Welt. Es ist ein liebenswürdiger alter Mann, immer auf Abenteuer mit Frauen aus, trotz im Alter. Er verkörpert so den liebenswürdigen, reichen Ägypter, der eigentlich von den Nöten der armen Leute keine Ahnung hat. Und dann ist der Taha, das ist ein junger, ehrgeiziger Mann, gescheit, begabt, will Polizeioffizier werden. Er hat für die Ausbildung alle Zeugnisse, alle Prüfungen bestanden, als Beste. Die Stelle kommt er aber doch nicht über, und zwar aus einem einfachen Grund, weil sein Vater Türsteher ist. Er wehrt sich, geht an Demos, wird verhaftet, gefoltert und sucht dann Zuflucht bei den Islamisten. Und vielleicht noch eine dritte Figur, das ist die schöne Budaida. Sie lebt auf dem Dach oben. Sie ist aus einer vaterlosen Familie. Sie muss mithelfen, ihre jüngeren Geschwister zu ernähren. Sie möchte eben den Tahar heiraten. Aber weil er keine Stelle hat, gibt es auch keine Heirat, so wie das bei dir ja auch ist. Und sie muss irgendwelche Jobs annehmen bei schmierigen Männern und wird dann auch missbraucht und ihre Notlage wird ausgenutzt. Und sie hat einfach keine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und all diesen Figuren gemeinsam ist, dass sie gegen die Korruption ankämpfen, dass sie müssen ellböckeln, manchmal auf Kosten von den anderen, und sie müssen aber alle zusammen klarkommen mit diesen vielen Ungerechtigkeiten.
Ja, bei mir sind eigentlich die Figuren auch alle eher traurig. Also, es ist ja eher eine bedrückte Stimmung. Also, der Roman hat drei Hauptfiguren. Es ist der Grossvater, dann der Enkel, der Alwan und eben die Randa. Und der Roman wird auch abwechslungsweise von diesen drei Personen erzählt. Also, man hat dann immer wieder eine andere Perspektive. Der Grossvater, der hat halt das Leben wirklich so quasi hinter sich. Der ist fast 80. Er hat die Zeit erlebt, wo der König Faruk gestürzt wurde. Er hat all die Umwälzungen erlebt, die es nachher gegeben hat in Ägypten. Und er ist der, der eigentlich keinen Stress hat, weil er ist den ganzen Tag daheim. Alle rennen am Morgen zur Tür aus und er sinniert dann so ein bisschen über die Situation und auch über die Situation eben von seinem Enkel, vom Alwan. Dann ist der Alwan, eben, der irgendwann eingesehen, dass er jetzt die Verlobung mit der Randa muss auflösen muss und die Randa freigeben, weil er ihr eigentlich keine Perspektive kann bieten kann. Und dann ist noch die Randa, auf die möchte ich noch ein bisschen näher eingehen. Es ist noch interessant, wo dann die Verlobung aufgelöst ist, sind ihre Eltern so eine Art wie ein bisschen erleichtert einerseits, weil jetzt ist eine klare Situation, oder? Lange hat man nicht gewusst, ja, heiratet jetzt die oder nicht. Und dann gleich sagen sie aber, ja, so, du bist jetzt langsam, also 26, du musst jetzt unbedingt heiraten, sonst endest du als alte Jungfer. Und ja, es ist dann so, dass in dieser Firma, wo die Randa arbeitet, wo ja auch der Alwan arbeitet, macht sich dann der Chef an sie an. Und ja, tut ihr quasi offerieren, sie zu heiraten. Und es gibt natürlich eine gespässige Situation, oder? Die arbeiten ja alle am gleichen Ort. Und die Randa gibt dann den Avancen von ihrem Chef nach, aus reiner Vernunft, muss man sagen. Und was sie jetzt über das Hochzeitsfest sagt, das hören wir jetzt im nächsten Ausschnitt.
Ich habe, so gut ich konnte, die glückliche Braut gespielt. Und um ehrlich zu sein, habe ich lange gebetet, dass diese Ehe kein Fehlschlag wird. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, eine harmonische Beziehung zu unterhalten und mein neues Leben zu meistern. Ich verspüre zwar keine starke Zuneigung zu meinem Mann, aber Widerwillen empfinde ich auch nicht. Meine größte Furcht war, unter den Gästen Alwan zu entdecken, aber er war Gott sei Dank nicht da. Was hätte mein Herz getan, wenn Alwan der Bräutigam gewesen wäre? Mein Leben lang habe ich mir immer nur ihn als meinen Mann vorgestellt. Aber die Realität hat ihre eigenen Gesetze.
Ja, man hört da, die Randa redet eigentlich ganz rational und abklärt eben über die Ehe mit ihrem Chef, was jetzt da eingegangen ist. Neumann sagt sie dann auch noch über ihren Mann: An Liebe denke ich erst gar nicht, das wäre im Augenblick nun wirklich das Dümmste.
Wir haben es gehört, junge Leute haben keine Perspektive, das ist ja auch bei den aktuellen Protesten in Ägypten ein Thema. Und dann haben wir auch Korruption angetönt. Wie wird denn die in diesen Romanen gezeigt?
Also in Korruption und Ungerechtigkeiten, fettere Wirtschaft. Der Al-Aswani macht das so, dass er einfach sehr genau heranschaut. Also, und er beschreibt das in den täglichen Schikanen, die die Leute müssen erdulden müssen. So Schikanen, die eigentlich ein menschenwürdiges Leben fast unmöglich machen. Und zwar sind es wirklich so kleine Sachen, die aber jeden Tag immer wieder passieren und einfach unmöglich sind. Er zeigt auch, wie die Vetternwirtschaft funktioniert, von Seiten der Opfer, sieht man es, aber auch aus der Sicht der Täter, von den ganz einflussreichen oben, die alle Fäden ziehen, die Politiker kaufen, abkassieren, unerwünschte Leute verschwinden lassen. Und die Ungerechtigkeiten, die in diesem Buch beschrieben sind, die tun auch richtig weh. Zum Beispiel, wenn die zweite Frau von einem Politiker, das ist zweimal geheiratet, ungewollt schwanger wird und mit Gewalt ins Spital zur Abtreibung geschleppt wird. Also wirklich, es hat da ganz viele auch tragische Szenen drin. Und Aswani, der zeigt mit diesen Beispielen den Mechanismus von dieser Vetternwirtschaft im Kleinen und bis zu der ganz grossen Korruption im Grossen, wo der Staat eben unterwandert. Es ist recht eine schonungslose Kritik und man versteht, dass sich da eine Wut aufbaut bei den Leuten, wenn sie ganz handfeste Gewalt erleben, durch die Polizei, die sehr verhasst ist bei den Leuten, aber eben auch durch die ganz kleinen täglichen Demütigungen. Wie in dem Beispiel, wo die junge Frau, Butania, ihrem alten Geliebten sagt, wieso, dass sie unbedingt weg will aus Ägypten.
Saki Bey erwiderte eifrig, man muss sein Land lieben. Das Land ist einem wie die Mutter. Könnte jemand seine Mutter hassen? Das ist doch alles Schnulze, Herr Saki. Die Leute hier sind elend dran. Armut hindert einen nicht, Patriot zu sein. Die meisten ägyptischen Führer waren einmal arm. So hat man vielleicht zu ihrer Zeit geredet. Inzwischen haben's die Leute satt, bis oben hin. Welche Leute? Alle. Die Mädchen zum Beispiel, die mit mir in der Handelsschule waren, wollten alle irgendwie raus aus dem Land. Ist es so schlimm? Jawohl. Aber wer nichts Gutes in seinem eigenen Land findet, findet es auch sonst nirgends. Diese Worte entschlüpften Saki Bey und er spürte, dass sie hart waren. Er lächelte, um ihre Wirkung auf Burtaina abzumildern, die aufgesprungen war und bitter hervorbrachte. Sie verstehen nichts, weil es ihnen gut geht. Wenn sie 2 Stunden an der Haltestelle warten müssen und in 3 Busse nicht reinkommen und jeden Tag unter unwürdigen Bedingungen heimkommen, wenn ihr Haus einstürzt und die Regierung sie mit ihren Kindern in einem Zelt auf der Straße hocken lässt, wenn ein Polizeioffizier sie beschimpft und schlägt, nur weil sie nachts in einem Minibus fahren, wenn sie den ganzen Tag von einer Stelle zur anderen gehen, um Arbeit zu suchen und keine finden, wenn sie ein anständiger junger Mann sind mit guter Ausbildung und in der Tasche gerade mal ein Pfund oder manchmal auch keines haben, dann wissen sie, warum wir Ägypten hassen.
Das sind jetzt nur ein paar kleine Beispiele eben für die täglichen Schikanen, wo die Leute ausgesetzt sind. Die einen resignieren, die anderen treibt ins Ausland und die wieder andere wenden sich eben dann einem radikalen Islam zu.
Die riesige eben Empörung über den Staat und eben auch über die Korruption, das ist ein Roman, Der letzte Tag des Präsidenten, ein grosses Thema, das in einer anderen Zeit spielt, also eigentlich 30 Jahre früher. Ich komme jetzt nochmal auf den Grossvater Muhtar Shimi zurück. Ich habe gesagt, die Lage eben von seinem Enkel, das beschäftigt ihn, er findet es schlimm, aber er weiss, es gibt eigentlich keine Lösung für das Problem, weil der Alwan, der hat jetzt einfach keinen besseren Job, wo er mehr kann verdienen kann, dass er dann endlich könnte heiraten. Und es ist halt so gewesen, also man hat in der einfachen Bevölkerung wirklich geschumpft über die Reformen vom Sadat. Also es gibt ein schönes Zitat dazu, wo der Grossvater über die Regierung so ein bisschen nachdenkt und sagt, «Oh ihr, die ihr zum Abschaum der Menschheit gehört, was hat euch mein Enkel getan? Euren Kinder habt ihr Reichtum und Sicherheit vererbt, uns hingegen nur Armut und Schulden.» Also da spürt man ganz deutlich die Befindlichkeit von der Mittelschicht, die ja Esther vorhin auch schon im Jakobianbau angesprochen hat, dass also die Leute bringen es auf keinen grünen Zweig, obwohl sie eigentlich arbeiten wie verrückt.
Schauen wir die Sprache von diesen Romänen noch ein bisschen neuer an. Wie sind sie geschrieben, die 2 Bücher?
Der Jakobianbau ist mit viel Witz geschrieben, mit viel Ironie schildert Al-Aswani das Leben der Leute im Mietshaus. Die meisten Geschichten sind zwar tragisch, auch traurig, aber doch ist immer hinter allem auch viel menschlicher Humor. Also es ist eine Art, kann man sagen, ein unterhaltsames Politdrama. Was mir noch gefällt, das ist der genaue Blick vom Autor auf die Leute im Haus. Und er zeichnet ihre Charaktere, er zeigt ihr Zusammenleben auf und man kommt ganze Paletten von Eindrücken über, auch fast ein bisschen slapstickartig manchmal. Und das Buch ist voll von witzigen Szenen, zum Beispiel eben gerade auch vom Zusammenleben der ärmsten Leute auf dem Dach. Und weil sie eben so eng zusammenleben, kommen sie alles mit über von den anderen, auch die schönen Seiten vom Leben, also nicht nur die tragischen, und eben auch die wenigen Vergnügen, die sich Dachbewohner leisten können. Und eins von diesen Vergnügen und der Umgang damit beschreibt der Autor so.
Das dritte Vergnügen ist Sex, den die Leute auf dem Dach häufig praktizieren und nicht dabei finden, darüber in aller Offenheit zu reden, solange er sich in den von der Religion erlaubten Bahnen bewegt. Hier gibt es einen seltsamen Widerspruch. Jeder Mann auf dem Dach scheut sich, wie bei einfachen Leuten üblich, vor anderen Männern seine Frau mit ihrem Namen zu erwähnen. Stattdessen nennt er sie um so und so, also Mutter seines ältesten Sohnes, oder er spricht von ihr als die Familie. Wenn einer von ihnen zum Beispiel erzählt, die Familie habe Mulochia gekocht, so wissen die anderen, dass er von seiner Frau spricht. Demselben Mann ist es aber nicht im geringsten peinlich, vor anderen Männern Einzelheiten aus seinem ehelichen Intimleben preiszugeben.
Also in diesem Ausschnitt merkt man ein bisschen etwas von dem Witz, von dem Roman, aber auch von der Zuneigung, die der Autor hat zu den Leuten in seinem Land.
Ja, wenn ich noch etwas zu der Sprache könnte sagen von Nagib Mahfouz. Ich finde, sie ist ganz klar, sie ist schnörkellos. Mir gefallen auch die Dialoge, die sind ganz schnell, die sind leichtfüßig. Und es ist wie in der Essay ihrem Buch auch, es hat einfach immer auch Humor. Also es ist trotzdem ein ernstes Thema. Es ist wie wenn die Figuren irgendwie auch ein bisschen Ironie bräuchten, oder? Zum den schwierigen Alltag irgendwie überstehen.
Mhm. Genau. Jetzt wollen wir die beiden Romane noch einordnen. Was haben sie für eine Bedeutung?
Der Jakobianbau ist vor ein paar Jahren schon erschienen, also ist nicht ganz neu, ist damals heftig diskutiert worden im arabischen Sprachraum über Ägypten raus. Vor kurzem ist noch ein neues Buch rausgekommen vom Al-Aswani, «Ich wollte, ich würde Ägypter». Und auch da nimmt er die ägyptische Gesellschaft unter die Lupe. Allerdings nicht in einem Roman, sondern in 17 kurzen Erzählungen. Also wer nicht einen ganzen Roman lesen will, erfährt auch da drin viel über den ägyptischen Alltag. Der Al-Aswani, denke ich, von der Bedeutung her, er zeigt die Folgen von sozialer Ungerechtigkeit, die unter anderem eben auch ein Nährboden sind für den radikalen Islam, wobei er aber nie einfach schwarz-weiss malt, sondern er tut wirklich sehr differenziert eigentlich die auf die Probleme hinweisen. Er urteilt auch nicht, aber man merkt natürlich, wo seine Sympathie liegt. Er wünscht sich eine funktionierende, moderne Demokratie und mehr Gerechtigkeit. Und mich dunkt ein bisschen, jetzt wo wir auch vom Nagib Mahfouz geredet haben, dass der Al-Aswani ein bisschen in der Tradition von dem grossen alten Mann schreibt. Er ist ähnlich wie der Mahfouz auch ein scharfsichtiger Beobachter von gesellschaftlichen Prozessen. Und ich denke, der Mahfouz ist da fast ein bisschen ein Vorbild für ihn. Und wie näher verknüpft auch der Al-Aswani im Jakobianbau das Private von den Figuren mit dem Öffentlichen und dem Politischen. Und das finde ich spannend.
Mhm. Also du hast jetzt gesagt, Esra, der Mahfouz hat ja in seinen Romanen immer die Geschichte von Ägypten abgebildet. Er hat sich immer mit diesen Veränderungen in der Gesellschaft befasst. Am berühmtesten ist sicher die Kairo-Trilogie. Da hat er eine Kaufmannsfamilie eigentlich die Geschichte von denen erzählt, so über drei Generationen hinweg. Und für das Werk hat er dann auch den Literaturnobelpreis bekommen. Der letzte Tag des Präsidenten ist natürlich viel ein schmalerer Roman, aber er beschreibt auch eine Entwicklung, die am Schluss dann halt noch zu einem dramatischen Ende führt, eben zu der Ermordung von Präsident Sadat. Ich habe es gesagt, der Sadat war nicht beliebt beim Volk. Es ist den meisten Leuten wegen diesen Wirtschaftsreformen eher schlechter gegangen als voran. Sadat war auch nicht beliebt, weil er sich an Israel angenähert hat. Also, hat ja dann auch mit dem Menachem Begin das Friedensabkommen von Camp David haben sie verhandelt. Also, für das haben sie dann auch den Friedensnobelpreis bekommen. Also, das alles ist in der arabischen Welt natürlich nicht gutiert worden. Und, ja, der Sadat hat seine Gegner eingesperrt dann auch. Von dem handelt das Buch auch. Also, das kommt drin vor, die Verhaftungswelle 1981. Und eben, am 6. Oktober ist er dann von muslimischen Extremisten, ist er verschossen worden. Und mich dunkt's, dass keine Jobs hat, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Also, all die Sachen, die jetzt auch in Kairo von diesen Leuten auf der Strasse eigentlich manifestiert werden, das ist vor 30 Jahren nicht anders gewesen. Das ist eine lange Zeit, 30 Jahre. Mhm. Und, umso mehr versteht man eigentlich den Unmut von der Bevölkerung.
Jetzt haben Sie beide in den letzten Tagen gerade ein paar Bücher gelesen von ägyptischen Autorinnen und Autoren. Wir haben natürlich jetzt nicht alle können vorstellen. Wir haben eine Auswahl getroffen und wir haben auch eine Auswahl, die wir ins Internet stellen. Dann kann man dort nachschauen. Können Sie aber gleich noch ein bisschen etwas verraten dazu?
Ja, es hat ein witziges Buch von einer jungen Ägypterin darunter, von der Gada Abdel Al. «Ich will heiraten» ist der Titel und genau um das geht es auch. Also in Ägypten können halt nur die jungen Frauen aus der Oberschicht, also das ganz ein kleiner Teil der Gesellschaft. Die können so wie wir hier in Europa mit Männern ausgehen und einen Freund haben und vielleicht dann schauen, ja, wer der einen zum heiraten oder nicht. Bei den meisten ist das halt nicht so. Dort wird die Ehe arrangiert. Da kommen die jungen Männer heim zu der Familie von der Braut, sich vorstellen. Und Gada Abdelal beschreibt so 10 Besuche, die sie bei ihr, also bei ihrer Familie, wie das sich, ja, wie das zu und her gegangen ist. Und das ist zum Teil wirklich sehr witzig. Es ist zum Teil auch absurd. Und trotz eben auch dem Humor ist es auch ein bisschen tragisch, oder? Mhm. Weil man wirklich merkt, dass die jungen Ägypterinnen halt nicht die Wahl haben, oder? Wo wir uns jetzt da gewöhnt sind.
Und was ich neben den neuen Büchern aus Ägypten, die wir jetzt auf dem Internet noch aufgelistet haben, allen will das Herz legen, die ich wahnsinnig gerne gelesen habe, das ist die Kairo-Trilogie, die Anita vorher angetönt hat, vom Naguib Mahfouz. Die Familiengeschichte über 3 Generationen gibt auch einen Abriss über die Geschichte von Ägypten im 20. Jahrhundert, und zwar auf eine sehr spannende und sehr unterhaltsame Art.
Das also noch ein kurzer Vorgeschmack auf Bücher, die wir im Internet parat gemacht haben. Ägypten, das Land mit einer bewegten Geschichte, die immer auch in der Literatur gespiegelt worden ist und immer noch wird. Das war die Sendung Wortort. Esther Schneider und Anita Rechner von der Literaturredaktion haben über die beiden Bücher «Der Jakubianbau» vom Ala al-Aswani und «Der letzte Tag des Präsidenten» vom Naguib Mahfouz geredet. Zitat aus diesem Roman hat Isabel Scherer gelesen. Der Jakubianbau ist im Lenos Verlag rausgekommen, der letzte Tag des Präsidenten im Unionsverlag. Die genauen Angaben und noch mehr Bücher von ägyptischen Autorinnen und Autoren finden Sie auf drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.